Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch zu einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast, willkommen zu heißen. Mein Name ist Kai und mit mir am Start heute aus dem Lichtspielhaus-Team ist Chris.
Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass wir euch wieder begrüßen können zu der zweiten Folge Lichtspielhaus im Jahr 2022 mit dem etwas veränderten Konzept, mit den etwas kürzeren Folgen und tatsächlich heute auch wieder mit einem Gast dabei. Herzlich willkommen, Florian.
Ja, hallo. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Florian, du bist ja ein Filmemacher. Du kannst ja vielleicht mal kurz beschreiben, was du so machst in deiner Arbeit, um dich mal kurz den Zuhörern vorzustellen.
Ja, das kann ich gerne tun. Also ich habe Film studiert an der Fachhochschule in Dortmund, habe nun meinen Bachelor fertig und drehe freischaffend Filme, sei es kleine Spielfilme, hauptsächlich Musikvideos, Imagefilme, genau, Dokumentation. Und übernehme in dem Falle hauptsächlich den technischen Part, also hauptsächlich Kamera oder Licht. Ja, genau, das ist so ganz kurz zusammengefasst.
Ja, das freut mich sehr, Florian, dass du heute dabei bist, am Start bist, weil ich finde das auch, ja, doch sehr besonders oder interessant auch mal, da jemanden dabei zu haben, der wirklich vom Fach ist und da einfach nochmal eine ganze Spur näher dran ist am Thema Film, als wir es jetzt sind. Deswegen schön, dass du dabei bist und ich bin gespannt, ja, von deinen Erfahrungen und Meinungen und Eindrücken zum Thema Film zu hören.
Ja, gerne. Habt ihr irgendwelche speziellen Fragen?
Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass du vielleicht, also du hast gesagt, du bist ja für den technischen Part in der Filmproduktion zuständig. Also du bist in dem Sinne Kameramann, aber kümmerst dich auch beispielsweise um den Schnitt und die Lichtsetzung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja?
Also es ist immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Je nachdem, wie groß das Budget ist oder je nachdem, wie groß das Projekt selber ist, gibt es meistens sogar eigene Personen, die sich um jedes Department kümmern. Also ja. Es gibt einen Kameramann, einen, der Schnitt macht, einen, der sich um das Licht kümmert, beziehungsweise da gibt es dann noch unterschiedliche Assistenten. Aber es gibt halt auch kleinere Projekte, wo das Budget nicht so groß ist, wo man dann mehrere Parts übernimmt.
Okay. Was sind das so für Projekte, die du bisher so gemacht hast? Du hast ja auch schon, wie du schon gesagt hast, eigene Filme gedreht. Da übernimmst du dann vermutlich eine größere Rolle dabei, ne? Also schreibst du auch beispielsweise die Drehbücher oder arbeitest du da mit jemandem zusammen?
Ein Drehbuch selber habe ich, also für einen Film habe ich noch nicht geschrieben. Wie beschreibe ich das am besten? Also wie gesagt, mein Part ist mehr so der technische Teil, also wenn es dann um die Umsetzung geht. Also so ein Film ist meistens gegliedert in eine Vorproduktion, also wo das Drehbuch geschrieben wird, wo Schauspieler gecastet werden, Location gescoutet, das Budget geplant, Gelder besorgt etc. Und dann kommt der Produktionsteil, wo dann eben die Dreharbeiten stattfinden. Also dann kommen Kameramann, Beleuchter und eben die ganzen Assistenten zusammen und drehen den Film. Und dann geht es in die Postproduktion, wo dann Schnitt, Sounddesign, Color Grading stattfindet.
Und du kommst ja auch gerade, sag ich mal, frisch von einem Dreh, beziehungsweise bist ja tatsächlich gerade noch am Set und hast dir jetzt die Zeit genommen, mit uns hier die Aufnahme zu machen. Vielleicht kannst du ja mal kurz beschreiben, was da jetzt gerade deine Rolle ist.
Ja, genau. Tatsächlich sitze ich hier im Auto und mache in meiner Pause mit euch zusammen den Podcast. meine Rolle, oder ich erzähle mal kurz. Wir drehen hier ein Musikvideo in Dortmund. Und zwar schneiden wir quasi eine Live-Session mit. Also wir haben eine Band mit 5 Mitgliedern. Schlagzeuger, Bass, Gitarre, ich glaube Keyboard und Akustikgitarre. Mhm. Und wir drehen einen One-Take, beziehungsweise einen gefakten One-Take. Also ein One-Take beschreibt, dass es eine große, lange Kamerafahrt ist, die das ganze Musikvideo ablichtet. Wir haben dann so versteckte Schnitte, also dass man, wenn man hinter einer Mauer hergeht, dass man dann in der nächsten Mauer, an der man vorbeigeht, den Schnitt quasi setzt und damit ja Sachen kaschiert. Oder man hat halt eben auch die Freiheit, dass es nicht alles in diesen 3 Minuten, die das Musikvideo geht, perfekt sein muss. Genau, und meine Aufgabe ist heute die Lichtsetzung. Also ich mache den Oberbeleuchter. Ich habe ein Lichtkonzept ausgedacht. Genau, passend so ein bisschen zur Musik. Es ist ein bisschen was Ruhigeres, was dann aber ein bisschen rockiger wird. Und wir starten mit einer warmen Lichtsetzung und enden dann unter Tageslicht in einem großen hellen Raum.
Und diese Konzepte, die du gerade geschrieben hast, mit dem zum Beispiel, dass man eben einen gefakten One-Take macht, das kennt man ja beispielsweise auch aus größeren Produktionen, wie zum Beispiel Birdman oder auch Alfred Hitchcock hatte das ja auch gemacht, schon relativ früh bei Guckt er für eine Leiche. Ja. Sind das dann so Sachen, die man vorgegeben bekommt oder bekommt man den Auftrag und ist dann als Kreativschaffender quasi frei zu entscheiden, wie man etwas macht?
Das ist auch wieder von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Also du hast zum einen natürlich Auftraggeber, die genau wissen, was sie haben wollen oder eben im Falle eines Musikvideos eine Band, die genau weiß, was sie haben möchte, wo du dann quasi versuchst, das, was sie sich vorstellen, umzusetzen. Und du hast eben auch Bands, die sagen, okay, wir machen die Musik und ihr habt da die absolute Freiheit. Also es ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Mhm.
Was wird interessant, wann und wo wird das Musikvideo erscheinen?
Auf YouTube wird das veröffentlicht und wann, kann ich euch gar nicht sagen. Weiß ich selber nicht.
Okay. Ah, okay. Ja.
Was sind denn so die größten Projekte, sag ich mal? Ist natürlich eine bisschen klischeehafte Frage. Was sagt man jetzt, was ist ein großes Projekt? Aber was sind die Projekte, vielleicht mal ein bisschen mehr Persönlichkeit reinzubringen, auf die du bisher am meisten stolz bist, bei denen du mitgearbeitet hast?
Am meisten stolz. Das ist eine sehr gute Frage. Wie beschreibe ich? Also stolz in dem Sinne bin ich natürlich auf meinen Abschlussfilm, den ich zusammen mit einem Kommilitonen letztes Jahr gedreht habe. Wir waren zwischen dem zweiten und dem dritten Lockdown haben wir den gedreht. Mit einem relativ kleinen Budget und halt viel Hilfe von anderen Kommilitonen. Dass wir das so hingekriegt haben, da sind wir ziemlich stolz drauf. Und der ist visuell auch sehr schön geworden. Also ich habe in dem Falle die Kameraposition übernommen. Größtes Projekt, da fragst du mich was. Das größte Budget war tatsächlich ein Spot für den BVB. Wobei ich in dem Falle nur bei dem Aufbau des ganzen Sets dabei war. Aber das war bestimmt budgettechnisch der teuerste Film, bei dem ich irgendwie beteiligt war.
Darf ich dich fragen? Du hast ja auch eine eigene Homepage und da gibt es ja auch einen kleinen Überblick über, sage ich mal, deine Werke oder Werke, an denen du mitgewirkt hast bisher. Welcher Film war dieser Film mit den Kommilitonen, den du jetzt angesprochen hast?
Das ist direkt der erste. Monster Run heißt der Film.
Das ist
auf meiner Homepage, glaube ich, direkt der erste müsste das sein.
Ja, spannend. Den habe ich mir nämlich auch tatsächlich im Vorhinein jetzt für den Podcast mal angeschaut.
Okay.
Also, cool, dass du jetzt auch direkt den angesprochen hast oder ein Glücksfall für mich.
Ja.
Ja, also krass auf jeden Fall. Ich fand den auch wirklich sehr wahnsinnig, ich will nicht, dass es falsch rüberkommt. Ihr arbeitet ja auch alle in dem Bereich, aber sehr professionell. Ja. Trotzdem, dass es mich überrascht hat, tatsächlich, welchen Look ihr da hingekriegt habt schon so und welche Spezialeffekte da auch verwendet wurden. Also der ist mir wirklich, hat mir wirklich gut gefallen so.
Ja, danke, das freut mich. Wir waren selber sehr überrascht. Also wir haben den Film, nachdem wir ihn fertiggestellt hatten, ungefähr 2 Monate nach der Produktion, haben wir uns dafür entschieden, den direkt zu veröffentlichen auf YouTube und waren unglaublich überrascht, dass wir, ich glaube, mittlerweile hat der Film 17.000 Aufrufe. Also wir hätten gedacht, dass die Eltern schauen sich den Film mal an und vielleicht ein paar Freunde, die es interessiert. Aber dass der Film dann doch so, ich will jetzt nicht sagen einschlagen, weil es gibt ja mehrere Filme, die auch Millionen Aufrufe haben. Aber 17.000 ist schon mal eine gute Hausnummer, sag ich mal.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ein unerwarteter Erfolg da für euch praktisch.
Ja. das kann man auf jeden Fall so sagen.
Wir haben ja auch vorab schon mal ein bisschen darüber telefoniert. Es ist ja gar nicht so einfach, so den richtigen Veröffentlichungsweg zu finden für so einen Film, ne? Also du hast ja erzählt, dass es beispielsweise mit den Festivals, wenn man sich entscheidet, da die Filme laufen zu lassen, immer ein bisschen schwierig ist. Das hat mich tatsächlich ganz überrascht, weil ich gar nicht wusste, wie das so abläuft. Vielleicht kannst du das ja für die Zuhörer noch mal so ein bisschen darstellen.
Ja, genau. Also sagen wir mal, man ist ein Student und hat jetzt einen Film produziert und möchte mit diesem Film irgendwie bekannt werden. Dann gibt es natürlich einmal den Weg, okay, Social Media, ich lade ihn hoch und er ist sofort veröffentlicht. Jeder kann ihn sich anschauen. Allerdings ist das Ziel eines Filmemachers eher, für seinen Film ausgezeichnet zu werden, also mit Filmpreisen. Und dafür gibt es halt den Weg der Filmfestivals, der Filmfestivals. Und das Ganze läuft halt so ab, dass man hat diesen fertigen Film, der darf nicht veröffentlicht sein. Also die meisten Festivals möchten gerne den Premierenstatus haben, also dass der Film nirgends veröffentlicht ist. Und man reicht diesen Film dann quasi eben da ein. Der wird dann von einer Jury begutachtet und bewertet. Genau, dann gibt es unterschiedliche Kategorien, wo man sich einreichen kann, wo man den Film einreichen kann. Genau, und sobald man dann eben eine Zusage bekommt, okay, ihr habt jetzt dieses Filmfestival in der Kategorie gewonnen, kann man eben für diesen Film Preise erzielen. Wenn man, also ich glaube, die größten Filmfestivals, die man so kennt, ist, also zum einen Cannes oder in Cannes, die Filmfestivals. Und eben die Oscars sind auch Filmfestivals.
Aber bei den Oscars sind ja die Regelungen, glaube ich, etwas anders. Ne? Also da sind die Filme ja meistens doch schon veröffentlicht worden, bevor sie dort gezeigt werden, ne?
Ja, genau. Wie genau jetzt bei den Oscars bewertet wird, das kann ich dir gar nicht sagen. Ob da auch, ich gehe mal davon aus, dass da auch eine Jury hinter sitzt. Aber da ist eben das etwas lockerer gehalten. Also die Filme sind in dem Falle halt im Kino schon veröffentlicht.
Bei welchen Filmfestivals hattest du denn bisher schon Filme eingereicht und welche waren das? Du hattest mir ja den einen Kurzfilm von euch, ich weiß gar nicht, ist dir das recht, wenn wir den Namen nicht erwähnen, weil der ja eben noch nicht veröffentlicht ist?
Auch den Namen können wir ruhig erwähnen, das ist nicht das Problem.
Agnoskis
genau. Heißt der ja, ne? Genau, das ist Latein und steht für... Oh je, gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Wir hatten uns damals auf den Namen geeinigt, weil er am besten zu dem Projekt passte. Müsste ich nochmal nachschlagen, was genau das auf Latein heißt. Genau, es ist das Ganze war ein Projekt an unserer FH. Man fährt, ich glaube, im zweiten oder dritten Semester nach Italien und bekommt dann eine analoge Filmkamera in die Hand und ungefähr 120 Meter analogen Film, schwarz-weiß analogen Film. Und soll dann eben mit diesen Mitteln versuchen, einen kleinen Kurzfilm zu realisieren. Genau, so viel zu dem Entstehungsprozess. Und nachdem dieser Film also fertig war, eigentlich ist das eben, wie gesagt, nur eine kleine Übung. Und dass man halt mal kennenlernt, okay, wie lief das früher ab? Wie dreht man mit analogen Filmen? Was ein ganz, ganz großer Unterschied zu digitalem Film ist, aber das kann ich euch gleich gerne noch weiter erklären. Genau, nachdem der Film fertig war und unsere Dozenten waren ziemlich begeistert davon, was wir da umgesetzt und geschaffen hatten. Und dann dachten wir uns, komm, dann probieren wir doch mal eine Festival-Auswertung. Und es gibt unterschiedliche Plattformen, auf die man sich anmelden kann, um auf mehreren Filmfestivals gleichzeitig einzureichen. Ich glaube, Film Freeway hatten wir damals genutzt. Und haben dann eben erstmal differenziert, was für Festivals kommen denn überhaupt in Frage. Also das Ganze war ein analoger Film, er war schwarz-weiß, es ist ein Kurzfilm, ein Stummfilm, wenn man so will, es wird nicht gesprochen. Genau, und dann haben wir uns eine Liste erstellt und haben bei den unterschiedlichen Filmen eingereicht. Welche das jetzt im Endeffekt waren, sieht man auf jeden Fall, glaube ich, auf unserem Filmposter, was man auch auf meiner Webseite sehen kann. Genau. Ja, also hauptsächlich kleinere Filmfestivals. Wir haben, ich glaube, 4 Preise mit diesem Film gewonnen. Ja, und sind da eigentlich auch ganz happy mit.
Und wie geht das jetzt weiter mit dem Film? Willst du den jetzt noch woanders einreichen oder wie wird der jetzt, sag ich mal, veröffentlicht?
Also ich glaube, wir haben noch 2 offene Festivals, wo der Film noch läuft. Also so Festivals, die haben immer einen Einreichungstermin, und dann eben dieser Festivaltermin. Und erst danach werden die Gewinner bekannt gegeben. Und danach wird der Film dann hoffentlich auch mal veröffentlicht, dass ihn dann wirklich die breite Masse mal sehen kann.
Mhm. Okay, interessant. Und, ja, also habt ihr da erst diesen Weg, den du jetzt beschrieben hast, über die Festivals gewählt praktisch, um dann nachträglich vielleicht ihn jetzt für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Ja, genau. Genau.
Ja. Wird der denn auch von den Festivals, sage ich mal, promoted? Oder kann man dann praktisch nur diese Siege sich da geben lassen und dann sagen, hier, das hat er gewonnen, aber man muss sich dann über alles andere selber noch kümmern?
Promoted wird der Film nicht, weil er wird ja von den Festivals selber nicht veröffentlicht.
Ja.
Was sie auf jeden Fall gerne machen, ist, wenn die den Gewinner bekannt geben, dann wird er natürlich, entweder wird das Poster nochmal gezeigt oder falls es einen Trailer gibt, wird der Trailer nochmal irgendwie gezeigt. Aber ansonsten sind diese Filmfestivals eben für die Auszeichnung und eben für diese Laurels, nennt man das. Also das sind so, wie nennt man das denn, so Lorbeerkränze.
Ja.
Die darf man sich dann auf sein Filmposter machen und dadurch zeigen, dass der Film eben ein paar Preise gewonnen hat.
Mhm. Aber es ist nicht so, dass durch diese Festivals jetzt auch schon, sag ich mal, Geldgeber oder irgendwelche Leute angesprochen werden, die dann überlegen, ob sie den Film veröffentlichen oder vermarkten.
Also, über so Filmfestivals kann man natürlich auch Preisgelder gewinnen.
Ja.
Also, das ist ein Weg, um seinen Film ein bisschen zu refinanzieren oder das nächste Projekt zu finanzieren. Und zum anderen, natürlich auf diesen Filmfestivals sind hauptsächlich Filminteressierte, genauso wie in der Jury.
Mhm.
Entweder Filminteressierte oder auch Leute, die in der Filmindustrie arbeiten. Und ich sag mal, wenn da jetzt jemand sitzt, der den Film danach verlegen möchte, weil der den so gut findet, dann kann dieser Fall natürlich eintreffen.
Mhm. Aber grundsätzlich ist das nicht das Ziel eines Festivals für dich, wenn du den Film jetzt dort einreichst. Sondern es ist erstmal, dass man eben diese Lorbeergrenze da bekommt, dass man sagen kann, okay, da wurde der Film schon ausgezeichnet.
Genau, zum einen halt, dass man ein bisschen dafür geehrt wird, wenn der Film wirklich gut ist, dass man so ein bisschen, ja, wie nennt man das denn, so ein bisschen Anerkennung von professionellen Filmschaffenden und von Filmkritikern etc. auch bekommt.
Ja.
Und halt als Schönes sind natürlich die Preise. Ja.
Wie setzt sich so eine Jury in einem Filmfestival zusammen? Also wie kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Filmkritiker bin, werde ich dann von einem Festival angefragt, ob ich da in die Jury rein will, oder weißt du, wie sich das zusammensetzt?
Oh, ich glaube, auch das ist von Festival zu Festival unterschiedlich. Mhm. Also ich weiß, ein guter Freund von mir, der hat selber ein Filmfestival gegründet.
Ja.
Und da wird die Jury jedes Jahr versuchen, die entweder Schauspieler oder Produzenten anzufragen, ob die nicht Lust hätten, Teil der Jury zu sein.
Mhm.
Also das wird dann jedes Jahr, ist es eine andere Jury, bis auf, ich glaube, die Gründungsmitglieder sind jedes Jahr Teil der Jury.
Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal, bevor wir so ein bisschen auf das Thema unseres Podcasts heute zu sprechen kommen. Da hatte ich mir nämlich ein bisschen überlegt, was natürlich gut passen würde, wäre, wenn wir so ein bisschen über visuell eindrucksvolle Filme sprechen und wie denn sowas auch entsteht. Das wäre ja mal sehr interessant von dir dann auch so zu hören, wenn du sagst, ja, das habe ich gesehen und so wird das gemacht und deswegen finde ich das besonders großartig. Nochmal vielleicht diesen Unterschied herauszustellen, den du gerade angesprochen hast, mit den verschiedenen Arten zu drehen. Also auf digital und analog hattest du ja gerade angesprochen. Gibt es einen großen Unterschied? Wo liegt der denn?
Einen großen Unterschied? Ja, natürlich, auf jeden Fall gibt es einen großen Unterschied. Also zum einen visuell, ne? Film ist immer mit ein bisschen Körnung und es wirkt halt einfach immer so ein bisschen lebendiger, kann man lebendiger sagen? Ich würde sagen, ja. Und natürlich ein Riesenunterschied ist der ganze Aufwand, der dabei betrieben wird. Mhm. Filmmaterial ist halt begrenzt, ne? Es ist halt wirklich ein analoges Medium. Und wenn du eine Filmrolle lädst, hast du, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Meter man hat. Ich glaube, das ist auch von Filmkamera zu Filmkamera unterschiedlich. Aber du bist halt begrenzt. Du kannst nicht sagen, okay, ich schmeiß jetzt die Kamera an und lass die mal für eine Stunde laufen.
Ja.
Sondern du hast halt wirklich ein begrenztes Medium. Dann ist Film, also das muss man schon können, einen Film richtig zu belichten und einfach zu wissen, wie funktioniert das Ganze. Ja, und zum anderen ist es halt unglaublich teuer. Damals war Filmmaterial war ja das Einzige, wo man wirklich Sachen drauf aufnehmen konnte. Mhm. Das Digitale gab es ja gar nicht. Und das Digitale ist halt einfach kostengünstiger, weil du kannst es auch jederzeit einfach überschreiben. Und aus dem Grund sind die ganzen Entwicklungshallen oder Entwicklungsfirmen, wo dieser Film halt entwickelt wird, die sind sehr, sehr stark zurückgegangen. Und auch analoger Film wird ja nicht mehr so viel produziert. Also es ist extrem teuer, einen Film analog zu drehen. Sei es auf 16 mm oder auf 35 mm oder auf 70 mm gibt es ja auch. Das ist ein Riesenkostenfaktor.
Erhöht das auch für euch den Druck bei der Arbeit, wenn man jetzt analog dreht praktisch, dass man dann irgendwie ja mehr bei der Sache ist gezwungenermaßen? Oder unterscheidet sich das irgendwie?
Auf jeden Fall. Du siehst ja nicht, was du in dem Moment wirklich produziert hast. Du kannst es ja nur erahnen, wenn du so willst. Also den Druck erhöht es auf jeden Fall. Es kann ja jederzeit irgendwas schief gehen. Wenn ein kleiner Lichtspalt in der Kamera ist, dann ist der ganze Film hinüber, weil irgendwas schon belichtet wurde. Oder wenn bei der Entwicklung des Films irgendwas schief geht, da hängt ja richtig Geld dann quasi hinter. Wenn zum Beispiel so ein ganzer Drehtag dann irgendwie verloren geht. Es kann aber auch technische Fehler sein. Also so mit analogen Filmen zu drehen, ja, das ist schon deutlich schwieriger, deutlich kostenintensiver. Es macht aber auch, also ich fand, es war sehr schön, auf analogen Filmen zu arbeiten. Einfach weil du nicht siehst, was du gemacht hast. In diesem digitalen Zeitalter ist alles super perfekt. Und du kannst halt alles sofort sehen, was sich ändert, wenn du irgendwie eine Lampe mehr gibst, ein bisschen mehr Level gibst, etc. Mhm. Also die digitale zu drehen gibt halt ein bisschen mehr Freiheit, aber es ist so ein bisschen, wie beschreibt man das am besten? Du kannst halt einfach laufen lassen und kannst 5, 6, 7 Takes drehen in einem Take. Ist egal, weil Material hast du quasi unendlich. Natürlich kann die Speicherkarte auch voll gehen, aber eben nicht so schnell, wie so ein analoger Film durchgeht.
Ja.
Und das ist ein bisschen schöneres Arbeiten, weil sich alle ein bisschen mehr konzentrieren. Man gibt sich mehr Mühe. Man kann nicht sagen, okay, sonst drehen wir es halt nochmal, sondern wir haben jetzt den Versuch. Ja. Vielleicht machen wir einen zweiten, wenn irgendwas ganz groß schief geht. Ja, aber auch sowas ist halt von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Ich glaube, bei so einem riesen Hollywood-Film, wo auf analog gedreht wird, da ist das jetzt nicht tragisch, wenn da irgendwas passiert. Natürlich kostet das Geld, aber das ist, glaube ich, alles so ein bisschen mit einkalkuliert. Wenn du jetzt so einen kleinen Budget, No-Budget-Film hast, da geht das dann halt richtig ins Geld. Wenn dann plötzlich so ein Take, der dann 2 Minuten geht oder 1 Minute geht, oder noch weniger, das tut dann schon richtig weh.
Ja, wohingegen das in Hollywood dann praktisch bei den Regisseuren, die jetzt noch analog drehen und da Puristen sind, praktisch schon einkalkuliert wird in den gigantischen Budgets dann oder das nicht so sehr ins Gewicht fällt vermutlich.
Wie sehr das ins Gewicht fällt? Ich glaube schon, dass das richtig ins Gewicht fällt, gerade analoger Film. Mhm. Das macht die Filme auch nochmal deutlich, deutlich teurer. Aber inwiefern die das einkalkulieren, das kann ich dir gar nicht sagen.
Okay, ja. Aber also natürlich verständlich, dass du schilderst, dass in kleineren Projekten, dass da dann die Anspannung nochmal größer ist oder da mehr drauf geachtet werden muss. Und man hat diese, du hast es auch beschrieben gerade, diese unmittelbare Überprüfung dann auch nicht, wie wenn du digital drehst und es dir sofort angucken kannst oder zeitgleich angucken kannst.
Ja, also du kannst es dir in digitalen, kannst du es dir ja sofort angucken und dann stehen da auch 40 Augen hinter und gucken und sehen sofort irgendwelche Fehler. Oder manchmal halt auch nicht. Es gibt ja diesen berühmten Starbucks-Becher, der bei, ich glaube, Game of Thrones irgendwo im Bild steht.
Ja, richtig, ja.
Wo man sich fragt, das kann doch keiner übersehen haben. Ich meine, während der Produktion gucken da 40 Leute drauf und in der Postproduktion gucken da auch nochmal ein paar Leute drauf. Von daher, das ist schon erstaunlich, wie das passieren konnte. Aber ja, genau, wie ich schon sagte, bei digital ist es halt so, du hast halt eben ganz viele Leute, die drauf gucken und die sofort irgendwelche kleinen Fehler entdecken. Und dann wird halt nochmal gedreht, meistens. Außer der Regisseur sagt, nein, wir drehen jetzt weiter. Der Filter stört mich nicht.
Mhm. Ja, sehr interessant. Und ich glaube auch in der, Also sage ich mal, in den einschlägig bekannten Hollywood-Filmen jetzt wird heutzutage das allermeiste digital gedreht. Ich glaube, einige der wenigen popkulturell bekannten Regisseure, die wirklich darauf beharren, analog noch auf Film zu drehen, sind Quentin Tarantino und Christopher Nolan, glaube ich auch.
Oh, es gibt noch mehr Regisseure, die das machen. Also ja. Es ist halt wirklich schön, auf analogen Filmen zu drehen. Mhm. Was einen dazu bewegt, das ist dann halt immer ja, eine visuelle Sache und natürlich eine preisliche Geschichte.
Ja, so habe ich das auch gar nicht gesehen.
Auf jeden Fall.
So habe ich das noch gar nicht gesehen, wie du das gerade sagst. Es gibt ja so einige, sag ich mal, ja, Filmfehler, wo dann irgendwelche Objekte im Film zu sehen sind, die da eigentlich nicht hingehören. Ich glaube, bei Ben Hur zum Beispiel, also bei dem aus den 50ern, gibt es da zwei bekannte Beispiele, wo einmal...
Fliegt da nicht ein Flugzeug durchs Bild?
Bitte?
Fliegt da nicht ein Flugzeug
genau.
durchs Bild? Oder ist das Gladiator?
Nee, einmal ein Flugzeug und einer von den im Streitwagen trägt, glaube ich, auch eine Armbanduhr. Also dementsprechend da so fehlt, aber das versteht man ja dann, weil natürlich auch Film gedreht wurde und es nicht direkt überprüft werden konnte. Aber bei Game of Thrones genau. fragt man sich dann natürlich ja trotzdem, ja okay, wie ist das jetzt geschehen? Vermutlich sind es dann irgendwelche Budgetierungsgründe, dass es vielleicht jemand aufgefallen ist, aber dann gesagt wurde, das wäre jetzt zu teuer, das alles so nochmal zu drehen, das fällt eh niemandem auf oder so, ne?
Ah, oh, nee, das glaube ich nicht. Okay. Also das Budget wäre da kein Problem gewesen. Also ich sag mal so, die Technologie ist auch so weit, dass du im VFX-Bereich, du kannst ja heutzutage alles machen. Du kannst Sachen rausnehmen, hinzufügen. Halb Game of Thrones ist ja auch animiert, wenn du so willst, ne? Die ganzen Drachen etc. Also dann so einen kleinen Becher daraus zu retuschieren, ich glaube, das wäre keine Frage des Budgets gewesen. Was da der Fehler war oder ob das vielleicht irgendwie beabsichtigt war, keine Ahnung.
Das macht es noch weniger entschuldbar dann eigentlich letztendlich.
Also im Film kannst du halt immer sagen, es ist ein Stilmittel, was ich drin haben wollte.
Ja.
Das kannst du immer als Ausrede nehmen. Ob das jetzt wirklich so war, keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren.
Was da jetzt die Intention war, das als Easter Egg zu machen im Game of Thrones-Universum, wir werden es nicht erfahren.
Ja,
vielleicht war es ja auch irgendwie, dass man gedacht hat, wenn das auffällt, dann gibt es vielleicht auf Social Media nochmal einen kleineren Hype dazu oder so. Oder dann ist es wieder Thema und dann ist es natürlich kostenlose Werbung auch irgendwie. Ne?
Jo, könnte sehr gut sein, ja.
Vielleicht
aber Starbucks wird sich auch bedanken, von daher.
Wahrscheinlich, ja. Vielleicht eine fragwürdige Marketingstrategie.
Ja.
Ja.
Naja, was mich aber wirklich interessiert, sind so die visuellen Ideen, die du so hast, sag ich mal. Also zum Beispiel, Dankeschön übrigens, ich weiß nicht, darf ich das sagen, dass du mir den Kurzfilm geschickt hattest?
Ja,
okay. Danke, dass du mir den geschickt hattest, dass ich mir den mal angucken konnte. Ich fand den absolut faszinierend, also wie der gedreht wurde und welches Stilmittel da auch so drin vorkam. Hat mich auch sehr erinnert so an beispielsweise Maya Deren, die Filmemacherin, oder auch Ein andalusischer Hund zum Beispiel, ist ja auch so ein ziemlich berühmter Kurzfilm. Sind das auch so visuelle Ideen, die du dann hattest, oder wo holst du so deine Inspiration her dafür?
Bei dem Projekt saßen wir halt zu fünf zusammen und haben dieses Projekt umgesetzt. Und jeder hat quasi jedes Department so ein bisschen übernommen. Wir haben uns abgewechselt, weil wir haben halt auf analogen Film gedreht. Und das wollte natürlich jeder gerne machen. Also jeder hat einmal die Kamera geführt. Wir haben alle zusammen das Drehbuch oder eben die Filmidee entwickelt und haben so gemeinsam ein Konzept entwickelt. Natürlich war als erstes ist immer die Idee da. Ne? Was möchte ich umsetzen für einen Film? Dann gehst du langsam... entwickelst du ein Drehbuch und während du dieses Drehbuch entwickelst, hast du vielleicht schon irgendwelche visuellen Ideen. Die schreibst du dann auf und wenn du dann zum Beispiel deinen Kameramann gefunden hast, der dann halt auch hoffentlich erfahren ist oder Erfahrung hat oder gerne noch Erfahrung sammeln möchte, das kann ja auch funktionieren, dann hat der vielleicht auch noch visuelle Ideen und so setzt sich das dann Stück für Stück immer weiter zusammen. Und es ist halt von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Was du visuell umsetzen möchtest.
Wie war das bei dem Abschlussfilm, bei dem Monster Run? Gab es da irgendwie Vorbilder, die ihr da genutzt habt?
Also nachdem wir die Drehbuchidee hatten, das ist ja so ein bisschen, also es geht um ein Brettspiel, das kann man ja verraten, ein Brettspiel, das so ein bisschen Realität wird. Also so ein bisschen wie oh, wie heißt denn der Film nochmal? Jumanji, mhm, ist ja auch ein mhm Brettspiel, wenn du so willst.
Ja, genau. Ja.
Und wie heißt der zweite Film? Atlas oder so, im All? Es gibt noch so einen Film, wo die dann plötzlich mit dem Haus im Zathura All herumfliegen. Das ist auch... Könnte ja sein, ja. Ja, das passt. Also das war so ein bisschen die Drehbuchidee und das Visuelle hat sich dann so ein bisschen ergeben. Also wir hatten, es war ja Anfang von Corona und uns war klar, okay, wir können jetzt nicht mit 20 Leuten drehen, sondern wir müssen das Team halt möglichst klein halten. Wir können auch nicht so viel von A nach B fahren. Wir hatten nur so, also wir haben gesagt, maximal 2 Wochen, die wir da irgendwie drehen können. Mhm. Und haben uns dafür entschieden, in einer Location zu drehen. Einfach, also es senkt die Kosten maximal, weil du hast keinen Umzug und musst nicht noch extra Sprinter mieten für das ganze Equipment. Mhm. Ja, und so setzt sich das halt alles so ein bisschen zusammen. Du hast natürlich dein Budget, was so ein bisschen dich limitiert, sag ich mal, und eben die Gegebenheiten. Mhm. Zu uns war das halt Corona, unser kleines Budget. Ja, genau. Und so hat sich das halt alles so ein bisschen zusammengesetzt.
Was mich bei Monster Run sehr beeindruckt hat, war also zum einen die Beleuchtung und so der Lichteinsatz mit diesen, in diesem Raum, diese Kerzenausleuchtung dann praktisch. Mhm. Und aber auch der Farbkontrast zwischen diesen warmen, orangenen, irgendwie... ja, kerzenartigen Farben und dann diesem kühlen Blau immer, wenn dieses Monster kam und dieses bläuliche Feuer, was dann da war. Also das fand ich sehr beeindruckend irgendwie, weil es ist ja schon was man irgendwie so kennt, dass häufig Filme, die dann eine bestimmte Stimmung rüberbringen wollen, irgendwie in so einem Filter gehalten sind. Aber ich hatte das bisher eher immer so im Kopf, dass dann eher der ganze Film irgendwie mit so einem Blaufilter unterlegt ist oder so oder mit so wärmeren Farben, je nach der Stimmung. Und das ist mir da ja positiv aufgefallen und fand ich irgendwie spannend umgesetzt zu sehen, diesen starken Kontrast da teilweise.
Mhm. Also jedes Department im Film ist eigentlich, da kann man mehrere Bücher drüber schreiben, über jedes Department. Wie du schon sagtest, dass viele Filme eben diesen, man nennt es Orange-Teal-Look, also orange und hellblau. Orange und hellblau sind halt ein Komplementärkontrast. Also dadurch wird das jeweils andere ein bisschen stärker hervorgehoben.
Ja.
Und orange ist ja, ich will jetzt nicht sagen der Hautton, aber so ein bisschen geht mehr in den Hautton. Mhm. Und deswegen sind viele Filme eben in den Schatten oder in den Midtones ja ein bisschen cyan gehalten, einfach damit die Hauttöne ein bisschen mehr poppen, wenn man das so sagen möchte.
Ja.
Aber es gibt halt auch, also Farbkorrektur ist unglaublich aufwendig, gerade im digitalen Bereich. Und da kann man sich halt auch ewig mit beschäftigen. Ich glaube, mit jedem Department kann man sich unendlich viel beschäftigen, egal wie klein das Projekt ist. Ja, also bei Monster Run kann ich das zum Beispiel sagen, dass wir dieses Konzept, dass wir eben diesen Feuereffekt, wie du ihn beschrieben hast, also diesen orangen Effekt, zu Beginn soll es eine möglichst bequeme und mir fehlt das Wort, häusliche Stimmung, also einfach was Geborgenes.
Gemütlich,
es soll so, genau, gemütlich, das Wort habe ich gesucht, danke.
Ja.
Es soll möglichst gemütlich werden und weil es halt ein Horror-Kurzfilm ist, soll es dann dramatischer werden. Das haben wir halt im Licht mit aufgegriffen und unsere Dozentin war es wichtig, dass dieser Wasser-Aspekt des Monsters mit reinkommt, also es handelt sich um ein Wassermonster. Mhm. Und deswegen sind wir irgendwie mit diesen blauen Wellen Farben mit reingegangen, was auch so ein bisschen kontrastreich ist, blau zu orange. Ne?
Mhm.
Genau, so kam das Konzept zu dem Film zustande. Mhm.
Also hattet ihr diese Idee erst praktisch der Stimmung und habt euch dann so im Laufe der Ausarbeitung entschieden, diesen starken Kontrast dann letztendlich da einzusetzen?
Also ich glaube, die Idee hatten wir beide, als wir das Drehbuch, also der Regisseur Sebastian heißt der und ich, als wir das Drehbuch gelesen und überarbeitet haben, das war uns schon irgendwie klar, dass wir da mit Licht arbeiten können. Der Horrorfilm bietet das halt, dass du, dass es auch ein bisschen unnatürlich sein kann. Es verkauft sich trotzdem.
Ja.
Ja, also das wurde, während wir das Drehbuch geschrieben haben, war uns das schon so ein bisschen klar.
Ja,
sehr. Also es entwickelt sich meistens so ein bisschen parallel. Das visuelle Konzept und das Drehbuch. Ja, genau.
Ja, sehr interessant, das mal zu hören, auch von der anderen Seite, weil ich finde immer letztendlich als jemand, der den Film anschaut, als Zuschauer, da hat man immer dieses fertige Produkt, was irgendwie dann die Assoziationen und Gefühle hervorruft, die es dann eben hervorruft. Mhm. Aber da dann jetzt auch mal interessant von dir zu hören, ja, wie dann auch letztendlich da der Erarbeitungsprozess aussieht und dass es ja auch alles genauso geplant ist, um das Produkt zu erzeugen, wie man es am Ende präsentiert kriegt. Also, ja.
Also wir sind ja jetzt beim Thema Spielfilm, wenn du so möchtest. Und im Spielfilm ist es alles geplant. Also du kannst alles manipulieren, es ist alles so geplant, wie der Regisseur das gerne hätte. Je nachdem, wie groß das Budget natürlich ist, ne?
Ja.
Du kannst natürlich nicht alles planen. Wenn du alles planen möchtest, dann, ja, das wird richtig teuer. Aber im Film wird alles gesteuert.
Ja.
Also wirklich alles. Beim Dokumentarfilm ist es dann, ja, unterschiedlich. Es gibt Dokumentarfilme, die auch ein bisschen eingreifen. Also wo Lichtsetzung etc. Eine Rolle spielt, ist aber meistens nicht der Fall. Viele Dokumentarfilme wollen halt ja dieses Authentische. Und aus dem Grund greift man nicht so viel in die Ästhetik ein, außer eben mit der Kameraführung.
Ja, der Dokumentarfilm, da planst du ja auch gerade was, um da mal kurz anzugreifen. Du bist ja gerade an einem Projekt mit einem Dokumentarfilm über Schlafparalyse, hattest du mir ja erzählt, ne? Wenn du Lust hast, genau, kannst du ja da mal auch noch mal kurz was drüber erzählen.
Ja, gerne. Also das Projekt ist gerade in den letzten Zügen. Gedreht ist schon alles, es ist auch tatsächlich schon geschnitten. Wir befinden uns gerade bei dem Stand, dass das Sounddesign und die Farbkorrektur gemacht wird. Mhm. Und danach geht es eben auch in die Festivalauswahl. Der Film kam dadurch zustande, dass ein Kommilitone von mir leidet unter der Schlafparalyse. Um das kurz zu erklären, ist es quasi das Gegenteil von Schlafwandeln. Also dein Körper schläft, du selber bist aber wach. Und das große Phänomen bei dieser Schlafparalyse ist, dass diese Menschen, die das erleiden, die sehen ganz komische Dinge. Also der Körper schläft und der Körper richtet ja quasi so eine Schutzfunktion ein. Also du kannst dich nicht bewegen, dein Atem wird ganz flach und das ruft halt bei den Menschen dann Panik hervor, ne? Du kannst dich halt nicht bewegen, du bist aber wach und dein Atem wird halt immer schwächer. Und viele sehen dann einen kleinen Gnom, der dann auf denen sitzt und die wirkt. Mhm. Das, was eben so ein bisschen diesen flachen Atem erklärt. Und dieser Aspekt ist super interessant. Als er mir das erklärt hat, dachte ich, ja, was zum Teufel. Und wir haben dann erst angefangen, uns mehrere Leute zu suchen und die zu interviewen, einfach in Skype-Meetings, um herauszufinden, okay, wie viele Leute sind davon wirklich betroffen, was genau sehen die. Und es wurde einfach immer alles skurriler und immer komischer. Wir haben uns dann mit Wissenschaftlern unterhalten, die das Ganze ja erforschen und ergründen. Es gibt halt leider super wenig Forschung in diesem Bereich. Der menschliche Schlaf selber ist sehr, sehr gering, leider nur erforscht. Genau, und das hat dieses ganze Projekt so super interessant gemacht. Wir sind dann losgezogen und haben uns, also dieser ganze Film basiert so ein bisschen auf Interviews und wird dann von anderen Bildern noch unterstützt. Genau, und haben dann diese Menschen, die so betroffen sind, interviewt, hauptsächlich in Italien, in Großbritannien. In Großbritannien sitzt auch eine der führenden Schlafparalyse-Forscherinnen. Ja, genau. Und so haben wir dann ganz viel Material gesammelt. Ich glaube, wir sind bei 4 Terabyte oder noch mehr.
Krass.
Nur an Rohmaterial, was dann mein Kommilitone dann zusammen mit einem Cutter geschnitten hat. Und da sind jetzt, ich glaube, 50 Minuten Film draus geworden.
Wenn man so viel Material hat.
Interessant.
Wenn man so viel Material hat, fände es ja natürlich auch ein bisschen schwer, irgendwie das herauszufiltern. Ich habe häufiger mal gehört, dass es dann auch so ein Problem ist, gerade bei, sag ich mal, Erstlingswerken, dass viele damit strugglen, quasi das rauszunehmen, was eigentlich nicht so für den Zuschauer von Relevanz ist. Also so ein bisschen dieses Kill-Your-Darlings-Problem, sag ich mal. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
Ja, habe ich. Ist mir ein Begriff. Ja. also wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Doku geplant haben, einen neuen Dozenten bekommen. Das ist der Oliver Schwabe, der selber viele, viele auch bekanntere Dokumentarfilme gedreht hat. Der ist ein sehr renommierter Filmemacher ist. Und der hat uns da gut an die Hand genommen. Wir haben, nachdem wir das ganze Material aufgenommen haben, haben wir es komplett transkribiert. Mhm. Das heißt, alles an gesprochenen Text, was wir digital aufgenommen haben, wurde in Text umgewandelt. Das ist unglaublich aufwendig, vor allem weil dieses Programm, was wir da genutzt haben, dann auch nicht alles richtig schreibt oder nicht richtig versteht.
Ja.
Und weil wir halt auch auf mehreren Sprachen aufgenommen haben, Englisch, Italienisch, Deutsch. Genau, dann haben wir das alles über Türkisch hatten wir auch noch mit dabei. Dann wurde das alles übersetzt und dann kann man sich halt eben die Textstellen raussuchen, die wo man sagt, okay, die sind wichtig für den Film.
Ja.
Und anhand dessen erstellt man dann quasi eine rote Linie, die ganze Geschichte so ein bisschen führt und versucht, sobald das ansatzweise im ersten Rohschnitt zusammengefasst ist, danach wird dann halt geschaut, okay, was braucht man nicht. Und so setzt sich das dann über mehrere Monate zusammen. Ich glaube, wir sind jetzt knapp ein Jahr, über ein Jahr im Schnitt.
Ja, krass.
Und bei diesem Film, der kommt dann auch noch in die Festival-Auswertung. Also wisst ihr ja dann auch noch nicht, wie der dann letzten Endes veröffentlicht wird, oder?
Also er wird auf jeden Fall auf Festivals laufen, weil wir da ziemlich großes Potenzial drin sehen. Das Ganze ist ein richtig schöner Film geworden. Sehr informativer Film. Und danach, also der soll auf jeden Fall veröffentlicht werden, weil wir mit diesem Film erreichen wollen, dass die Öffentlichkeit so ein bisschen davon erfährt und vielleicht auch, was diese Person belastet. Teilweise wirklich Schlafstörungen der übelsten Art. Also die Personen möchten dann gar nicht mehr einschlafen und schlafen dann teilweise tagelang nicht, weil sie eben Angst haben, dass diese Schlafparalyse einsetzt. Genau, und das soll halt einfach so ein bisschen aufklären. Wir haben mit vielen gesprochen, die dann die haben dann gehört bekommen, ne, du bist doch verrückt oder du bist einfach nur krank oder irgendwie sowas. Und dann wurde versucht, auf medizinischer Ebene dran zu gehen. Und genau das wollen wir halt so ein bisschen damit aufklären. Also der Film soll auf jeden Fall irgendwann veröffentlicht werden.
Ja, super spannendes Projekt, wie ich finde. Kai?
Auf jeden Fall.
Ich wollte auch sagen, Respekt an euch auf jeden Fall, dass ihr da mit so einem vergleichsweise unbekannten Thema euch befasst und das so ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen wollt. Da finde ich also wirklich, dass Dokumentarfilme da auch immer ein gutes Mittel sein können, um irgendwie das mehr ins Gespräch zu bringen, so in die Allgemeinheit. Also coole Aktion und gutes Thema, finde ich.
Ja, wir waren erstaunt, wie viele dann doch von diesem Thema so, also ganz grob wussten. Sie konnten so ein bisschen was mit dem Begriff Schlafparalyse anfangen und was da ungefähr mit verbunden war.
Ja.
Aber was genau es dann war, konnte sich dann doch nur wenige erklären.
Aber du hast ja jetzt auch so ein bisschen den Vergleich da zum Dokumentarfilmen und zu, sag ich mal, Kurzfilmen, Spielfilmen. Wo würdest du denn da sagen, ist so der primäre Unterschied oder kann man das überhaupt nicht vergleichen in der Herangehensweise des Filmemachens?
Das kann man, glaube ich, überhaupt nicht vergleichen. Also bei Spielfilmen, du hast halt eine Story, die du dir vorher ausgedacht oder erarbeitet hast. Und du planst halt alles, also von A bis Z, es wird alles durchgeplant. Du kannst, je nachdem, ne, was das Ziel ist, kannst du dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest, um diesen Film umzusetzen. Du kannst ja Filme über Jahre produzieren, weil du zum Beispiel immer im Sommer drehen möchtest oder immer dann, wenn diese Blume gerade blüht oder was weiß ich. Es kann ja von Film zu Film unterschiedlich sein. Und beim Dokumentarfilm hast du halt diesen einen Moment. Beziehungsweise wenn du Interviews drehst, okay, das kannst du natürlich auch mehr in die Länge ziehen, aber wenn du jetzt, was ist denn ein gutes Beispiel, wenn du irgendeinen Zeitmoment hast, den du abpassen musst, dann hast du halt eben nur diesen einen Moment. Beim Dokumentarfilm musst du wirklich viel reagieren, du musst auf Sachen reagieren, die in dem Moment passieren, du musst dich, das ist ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Beim Spielfilm kannst du ja wirklich alles steuern und beim Dokumentarfilm, es passiert und du musst es halt irgendwie einfangen.
wo wir jetzt auch schon über dich erfahren haben, dass du da also auch schon in so vielen unterschiedlichen Bereichen des Filmemachens oder Arten des Filmemachens dich ausprobiert hast, würde mich noch interessieren. Mhm. Kannst du generell sagen, welche Art des Films dich am meisten, wo du dich am meisten siehst oder wiederfindest? Also, oder ist es, genießt du da auch die Vielfalt oder die Freiheit, mal alles zu machen und auszuprobieren?
Also eigentlich ist jedes Projekt halt anders. Das ist mehr so, ja, projektbezogen. Es gibt wunderschöne Projekte, die richtig Spaß machen. Es gibt halt auch Projekte, die so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, die keinen Spaß machen. Alles im Filmbereich macht wirklich Spaß. Ich bin ganz froh, dass ich das so machen kann und halt umsetze. Mhm. Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich würde sagen, es ist projektbezogen. Okay. Ich persönlich habe die Kameraarbeit, also ich habe ja bei meinem Abschlussfilm, den Kurzfilm, sowie bei der Schlafparalyse-Doku die Kamera gemacht. Mhm. Und ich fand das dokumentarische Arbeiten irgendwie schöner. Also ich mag das mehr, wenn man einfach schnell reagieren muss und sich den Gegebenheiten anpassen muss. Da entstehen teilweise richtig schöne Sachen. Und die Euphorie ist halt einfach richtig groß, wenn du sagst, oh wow, gut, dass ich das jetzt irgendwie eingefangen habe, oder das ist vielleicht ein Schlüsselmoment des ja. Films. Während du beim fiktionalen Arbeiten, du bist natürlich froh, wenn das Ganze im Kasten ist und es sieht auch noch super schön aus.
Ja.
Aber da, ja, du kannst dir ein bisschen mehr Zeit lassen und ja, hast halt auch wieder diese kleine Perfektion dabei.
Okay, interessant. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, was du beschreibst, dass da also praktisch das dokumentarische Film einfach das Ungeskriptete in dem Moment einfach so einen besonderen Reiz nochmal für dich ausmacht. So.
Ja, also ganz ungeskriptet ist es nicht. Also klar, es gibt kein Skript und kein Drehbuch, aber man hat sich vorher natürlich überlegt, okay, wie kann dieser Film werden?
Ja, klar.
Spricht sich da mit dem Regisseur ab und versucht dann irgendwie genau dieses Ziel zu erreichen.
Ja.
Ja, jetzt haben wir natürlich viel über deine Arbeit gehört und das, was du schon so alles gemacht hast. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre, wie du denn überhaupt dahin gekommen bist. Also war es so, dass du dich schon immer für Film interessiert hast und gab es dann irgendwie einen gewissen Schlüsselmoment oder einen Film oder einen Regisseur, einen Kameramann, der dich da besonders inspiriert hat? Oder war das eher, sag ich mal, eine ja, zufällige Geschichte?
Also es ist eine ja, ziemlich interessante Geschichte. Also ich habe eine Lehre als Bauzeichner gemacht, also ziemlich, ziemlich klassisch, ne? eine gute Ausbildung und war aber nicht so begeistert davon, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Ja, also die Arbeit macht mir schon Spaß, das ist es nicht, aber ich brauche noch irgendwas anderes als Ausgleich. Mhm. Und habe dann ein Gestaltungsfachabitur hinterher gemacht, weil ich schon, also als Kind viel gemalt habe. Ja, genau. Und während dieses Fachabiturs hat ein Freund von mir, der bereits Film studierte, hatte mich einfach angefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei seinem Semesterfilm ihm zu helfen. Den fehlten noch ein paar Leute. Und weil ich nicht so ganz wusste, okay, wie mache ich nach dem Fachabitur weiter, habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Man muss ja auch mal Sachen ausprobieren. Mhm. Und fand das so interessant. Also ich habe Filme, die liebe ich halt einfach, ne? Schon als Kind fand ich das unglaublich, wie man in so eine fiktive Story quasi eintauchen kann und da drin verschwindet, die Zeit komplett vergisst. Und natürlich sieht das alles super schön aus und es ist einfach interessant, wie das Ganze zustande kommt.
Ja.
Und als ich eben auf diesem Filmdreh war, also ich fand das super interessant, wie das Ganze passiert, wie viele Menschen doch in so einem Film involviert sind und wie das Ganze zusammenarbeiten muss. Ja, das hat mich so ja, gebannt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt auf jeden Fall dieses Studium.
Also in gewisser Weise kein Weg, der für dich schon immer klar war, sondern dann über diese Begebenheit, in Anführungszeichen, ein glücklicher Zufall, der dich da überzeugt hat, diesen Weg zu gehen.
Ja, also hätte mir einer mit 12, 14, 16, ist egal, gesagt, du studierst irgendwann mal Film, hätte ich nicht geglaubt. Mhm. Ja.
Ja, krass.
Also ja, das war glücklicher Zufall.
Ja, umso beeindruckender, dass letztendlich du dann ja da bist, wo du jetzt bist und da hingekommen bist. Wo wir jetzt schon so ganz, also du hast ja gerade angesprochen, dass dich Filme auch schon immer begleitet und fasziniert haben. Da würde mich jetzt noch interessieren, du jetzt als ja, Person hinter der Kamera oder des Lichts, gibt es Filme oder welche Filme sind es, die dich irgendwie besonders beeindrucken vielleicht oder inspiriert haben in gewisser Weise?
Puh, ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die kannst du jeden Filmemacher fragen und er wird sagen, boah, eigentlich sind alle Filme ganz schön.
Ja,
okay. Boah, das ist wirklich schwer zu sagen. Also es gibt natürlich so ein paar Filme, wo ich sagen, wow, okay, das war jetzt wirklich, wirklich cool. Das sind zum Beispiel so Sachen wie, also ich finde The Revenant mit Leonardo DiCaprio, ich finde den einfach wunderschön, wie diese weiten Räume gezeigt werden und dieser ganze Film funktioniert einfach genial gut, auch mit diesen kleinen ja, abstrakten Szenen zwischendurch, wo es um die Mutter, die verstorbene Mutter geht. Also ich finde, der gesamte Film ist also wirklich gut gemacht, gerade visuell und auch die Story ist super cool. Ja, Das Schweigen der Lämmer ist auch so ein absoluter Klassiker, ist einfach wunderbar gespielt, das Schauspiel ist der Hammer. Ja, also die Liste ist unendlich lang, die ich jetzt hier aufzählen könnte. Ich mag halt so Filme, wo du zum Schluss einfach nochmal völlig überrascht wirst. Ne? Der Film läuft die ganze Zeit in die eine Richtung und ganz zum Schluss dreht er sich noch einmal um 180 Grad und denkst, was ist gerade passiert? Und dann hast du vielleicht auch nochmal das Bedürfnis, den nochmal zu sehen. Und meistens ist es so, dass wenn du einen Film noch ein zweites Mal siehst, dann fallen dir direkt noch ganz andere Sachen auf, die dir vorher nicht mal aufgefallen sind. Also es ist schwierig zu sagen. Einen wirklichen Lieblingsfilm habe ich nicht. Es gibt super viele Filme, die ich einfach super, super gerne mag. Ich fand auf Netflix, über The King heißt der. Das ist wunderschön gearbeitet mit diesem Licht. Also die drehen hauptsächlich in Burgen und ich glaube, in der Kirche drehen sie auch. Und es fällt einfach so unglaublich viel Licht durch diese riesen Fenster. Und die Gegenseite zum Fenster ist einfach so dunkel und es hat irgendwie so einen wunderschönen Flair. Also ich fand das super, super cool, wie die das umgesetzt hatten. Natürlich, auch, da hängt ein riesen Budget hinter und gewaltig viel Licht, was da aufgefahren wurde.
Klar.
Aber es ist wirklich schön, dass sowas umgesetzt wird.
Ja, ich glaube, ich habe den auch sogar schon mal in so einer Compilation zu schöner Cinematography gesehen. Irgendwie, da ist doch diese Szene auch, glaube ich, wo die bei Nacht irgendwie mit den Katapulten dieses Schloss befeuern. Ja? Ja, stimmt. Das ist mir auch, also ich habe den Film nicht gesehen, aber diese Szene eben, das ist mir auch positiv aufgefallen oder fand ich eindrucksvoll irgendwie da
mit, und ich finde es so
mit dem Feuer.
Ja, ich finde es unglaublich cool, dass die nicht gesagt haben, okay, das ist jetzt so ein typischer Ritter-König-Film und heroische Schlachten und hast du nicht alles gesehen. Ich glaube, ganz zu Beginn gibt es diesen Kampf zwischen zwei Königssöhnen, die dann in Rüstung gegeneinander kämpfen, damit die Armeen sich nicht bekriegen müssen. Und dieser Kampf ist halt, also so kann ich mir wirklich vorstellen, wie so Ritterkämpfe früher wirklich waren, dass die nach zwei, drei Schlägen, die sind so außer Atem gewesen, die konnten sich selber nicht mehr auf den Beinen halten und haben sich dann da irgendwie noch geprügelt. Also so stelle ich mir das vor und nicht, da wird erstmal eine halbe Stunde irgendwelche Schwerter zusammengekloppt und dann hat man noch unendlich viel Kraft, um noch weiter zu reiten und sowas. Also dass das so schön authentisch gemacht wurde, das ist wirklich, also das ist wirklich schön gewesen.
Ja, stimmt. Das ist mir auch, den habe ich auch gesehen, die Szene. Ist mir auch aufgefallen, dass es da also unkonventionell war in gewisser Weise. Ich glaube auch, dass da viel besonders gearbeitet wurde mit Ton, dass dann an Stellen auf Soundtrack verzichtet wurde, wo ich jetzt klassischerweise so einen schwelenden Soundtrack erwartet hätte irgendwie. Also ja, schon.
Ja, ich glaube nämlich, diese ganze Kampfszene hat keine Musik drunter. Es ist wirklich nur diese beiden, ja, die da keuchend, hechelnd die Metallrüstung zusammenschmeißen.
Ja, also auch interessant, wie da der Toneinsatz nochmal generell im Film auch, ja, auch die Erwartungen irgendwie ins Leere laufen lassen kann oder die ganze Stimmung verändern kann, nochmal auch so ein ganz anderer Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben.
Ja, also spannend. Audio oder Ton generell, das macht einen gewaltigen Unterschied im Film. Das ist also ist ein super großes häufig sehr unterschätztes Stilmittel, was genutzt wird. Ein gutes Beispiel dafür ist der Film Drive.
Ja, an was denkst du da konkret jetzt?
Ja, Film? Es gibt zum Beispiel die Szene, in der, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Hauptdarsteller heißt. Hat er überhaupt einen Namen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall fährt er ganz zu Beginn, gibt es ja diesen Raubüberfall und er ist der Fahrer, der die, der die in Sicherheit bringen muss. Ihr müsst euch den Film mal einmal normal, oder diese Szene einmal normal angucken, einmal nur den Ton anhören und einmal nur das Bild angucken. Und dann wird man merken, dass das Auto also wirklich sehr, sehr langsam fährt und er eigentlich ganz entspannt die Straße entlang fährt und lenkt und alles. Und im Ton ist das halt, es wird dann halt so dargestellt, als würde er da heizen wie ein Verrückter, um die Kurven ballern. Also das ist, ein Riesenteil, den der Ton da übernimmt.
Also der Ton suggeriert da eine ganz andere Intensität als das Bild letztendlich.
Nee, er unterstützt es eher.
Ah, okay.
Also erst durch den Ton wird das Ganze so interessant.
Also der Ton erzählt praktisch die Geschichte in dieser Szene.
Ja, er unterstützt sie.
Okay. Also ein Film, wo mir das ziemlich krass aufgefallen ist, ist auch von einem meiner Lieblingsregisseure, und zwar Eraserhead von David Lynch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
Tatsächlich nicht, nein.
Okay. Also da ist wirklich das Sounddesign so präsent einfach die ganze Zeit, um halt auch einfach diese bedrückende Atmosphäre darzustellen. Es war auch David Lynchs erster Langfilm tatsächlich. Mhm. Und da ist mir das also wirklich sehr stark aufgefallen. Ich glaube, diese verstörende, drückende Atmosphäre, die der Film hat, würde auch ohne diese ganzen Sounds von den Fabriken und so weiter und dieses Düstere, was da immer drüber liegt, gar nicht so rüberkommen. Mhm. Also das ist schon ein ganz spannender Aspekt, den du da ansprichst.
Ja.
Worauf ich nochmal kurz hinaus wollte, weil du ja auch gesagt hattest, dass du es schön findest, wenn du einen Film zum wiederholten Male siehst und dann dir ganz andere Sachen auffallen. Mhm. Gibt es denn auch Filme, die du, sag ich mal, vor deinem Studium gesehen hast und danach nochmal und die du dann ganz anders wahrgenommen hast, einfach durch diese Expertise, die du dann mittlerweile hast?
Also ich glaube, jeden Film, den man vor diesem Studium oder bevor man sich damit befasst und danach anschaut, jeder Film ist dann anders, weil man halt ein ganz anderes Auge dafür hat und weil einem ganz andere Sachen auffallen. Und man weiß halt, wie es ungefähr umgesetzt wurde oder was sie versucht haben, damit umzusetzen. Ich glaube, das trifft auf jeden Film zu. Man kann, also ich persönlich kann halt immer noch in Filme reingehen und das so ein bisschen ausschalten, dass dieses Analytische. Und das finde ich auch ganz gut, weil sonst weiß ich nicht, ob ich noch gerne Filme gucken würde, wenn ich da in jeder Szene alles sehen würde. Das wär schade.
Ja. Also so ein bisschen diese... Ich weiß nicht, ob das, du kannst ja auch gerne mal erzählen, wie das so deinen Kollegen geht oder Leuten, mit denen du schon zusammengearbeitet hast. Es gibt ja auch diese, Kai, vielleicht kannst du mir da gerade nochmal helfen, wie der Begriff genau heißt.
Ja, sag mal, beschreib.
Dass man eben dieses Denken, was man normalerweise hat, mit dem man so die Realität wahrnimmt, während des Filmguckens ausgeschaltet ist.
Uff, okay, ich weiß nicht genau, auf welchen spezifischen Begriff du hinaus willst. Also du meinst also so sich dem dann hinzugeben und so dieses Verkopfte einfach sein zu lassen, oder?
Ja. Sich quasi fallen lassen.
Ich meine genau das, dass man eben durch einige Dinge aus dem Film rausgezogen wird. Also wenn man...
Ach, dass die Immersion durchbrochen wird praktisch.
Ja, genau, die Immersion. Wir können es auch gerne Immersion nennen. Okay. Es ist ein englischer Begriff, den ich jetzt gerade suche. Der fällt mir jetzt leider nicht ein. Aber sagen wir mal, dass diese Immersion durchbrochen wird, dadurch, dass man halt diese Expertise aufgestellt hat. Das ist bei dir jetzt nicht so, sagst du. Kriegst du das denn mit, dass es vielleicht bei anderen eher so ist?
Oh, also es gibt bestimmt Szenen, wo einem dann plötzlich auffällt, ach guck mal, da ist das und das oder so haben sie das gemacht. Also die gibt es auf jeden Fall. Aber ich versuche das halt möglichst, wenn ich den Film schaue, irgendwie auszuschalten oder auszublenden. Dass man sich wirklich auf diesen Film einlässt. Ob das jetzt bei anderen ist, da habe ich mich noch nicht so oft häufig mit mit anderen drüber unterhalten. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das ungefähr genauso sein wird.
Ja, aber das ist ja dann schön, dass dir das trotzdem gelingt, dich noch auf die Filme einzulassen und dann nicht nur als Fachmann, sage ich mal, draufzuschauen, weil ich kann mir vorstellen, dass auch ganz global gesprochen es häufig eine Schwierigkeit ist, sage ich mal, wenn man jetzt arbeitet in einem bestimmten Bereich, diesen Bereich noch gleich zu betrachten, wie als wenn man als Außenstehender darauf schaut. Also das ist ja schön, dass dir das so gut gelingt noch.
Ja, also was heißt gelingt? Also es passiert natürlich, aber man versucht es halt einfach auszuschalten. Es wäre halt super schade, wenn man einfach wirklich diesen Film komplett analytisch nur gucken könnte. Dann wird dieser Flair des Films vielleicht auch verloren gehen.
Ja, gut. Also du sagtest ja, du arbeitest jetzt, beziehungsweise ihr seid jetzt gerade dran, den Dokumentarfilm. Das ist das Nächste, was man von dir erwarten kann. Hast du denn noch weitere Pläne, die du jetzt konkret hast für die Zukunft? Oder lässt du das erstmal alles auf dich zukommen?
Pläne für die Zukunft. Das ist immer schwierig zu sagen im Filmgeschäft. Es kann passieren, dass morgen einer neben dir steht und sagt, hey du, ich habe das hier, das und das Drehbuch, hast du nicht Bock, das mit mir umzusetzen? Ja, also man lässt so alles so ein bisschen auf sich zukommen. Natürlich habe ich so ein paar Pläne. Da will ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Aber ich bin immer ganz froh drum, dass wenn so Zufälle passieren.
Okay, ja. Also einfach ein bisschen schauen, was passiert in gewisser Weise. Ja, aber weil du es gerade gesagt hast, nur so als kleine Gagfrage jetzt, welche Person, die dich anfragen würde jetzt, wo würdest du alles stehen und liegen lassen? Wenn jetzt jemand sagen würde, jo, willst du in meinem Projekt einsteigen, wer wäre das für dich?
Boah, gute Frage. Ich würde es auch wieder projektbezogen machen.
okay, gut.
Also, wenn du jetzt so Riesenregisseur hast wie Quentin Tarantino oder so, du weißt halt nicht, ob das harmoniert, ne? Das ist ja, das ist immer so ein großer Faktor. Man kann das teilweise in Filmen merken, wenn das nicht harmoniert ist, dann ist der Film nicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht schön. Natürlich kann der Film schön werden. Aber ich glaube, gerade bei den Dreharbeiten würde man das schnell merken, wenn das nicht harmoniert, wenn die sich nicht absprechen können. Oder die können sich einfach nicht leiden. Das gibt's ja auch, ne? Das sind ja immer noch nur Menschen. Ja. Von daher habe ich da wirklich keinen spezifischen Wunsch, wo ich sagen würde, mit dem möchte ich unbedingt einen Film zusammen machen.
Ja, okay, spannend. Hätte ja sein können, aber kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen, dass du da auch eher sagst, projektbezogen muss man da gucken oder würde dann feststellen, wie das Arbeiten sich gestaltet.
Ja, genau. Also es ist ein riesengroßer Faktor, wie die Menschen miteinander klarkommen und wie die miteinander arbeiten können. Gerade im Spielfilm, wo man wirklich wochenlang und dann wirklich mehrere Stunden am Tag unter sehr viel Stress, unter sehr viel Druck zusammenarbeitet. Das schweißt natürlich zusammen. Zusammen kann aber halt auch, ja, Komplikationen gibt es immer. Also es gibt, kann nicht alles reibungslos verlaufen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Hast du denn trotzdem noch einen, sag ich mal, Lieblingsregisseur oder einen Filmemacher, von dem du ein besonders großer Fan bist?
Nicht wirklich, nein. Also Taika Waititi, die Filme finde ich genial, die er macht. natürlich mag ich die Filme von Quentin Tarantino und von allen anderen Regisseuren. Also es gibt keinen wirklichen Favoriten. Das ist schwer zu sagen.
Okay, alles
genauso
klar,
wie ich nicht sagen kann, dass ich einen Lieblingsfilm habe, habe ich auch keinen Lieblingsregisseur oder Lieblingskameramann. Ich finde, die machen alle interessante Arbeiten und jeder hat so seinen eigenen Stil. Von daher, ja.
Ja gut, alles klar. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst, dass du uns auch mal so ein bisschen die technische Seite da näher bringen konntest, weil wir sprechen natürlich häufig über das Inhaltliche der einzelnen Filme und diskutieren ja hier viel darüber, aber halt diese Seite mal, das Ganze mal aus der anderen Perspektive zu betrachten, ist auf jeden Fall, finde ich, super interessant. Und von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein.
Ja, kein Problem. Ich danke euch für die Einladung.
Bitte, bitte.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich wollte gerade nochmal sagen, du hast auch mit einem Freund einen Podcast, der heißt Leckerkunst, leicht verständlich.
Genau, zusammen mit dem Michael Nolte. Sein Synonym ist Mino, also er ist Künstler und hat halt einen Kunstpodcast, bei dem ich ihm unterstütze.
Ja, deswegen vielleicht an dieser Stelle auch nochmal die Empfehlung, da auch nochmal reinzuhören, wenn man mehr von dir und deinem Kollegen hören möchte.
Ja, für jeden, der sich für Kunst interessiert, für den ist das auf jeden Fall was. Der kann sich gerne mal ein paar Folgen anhören. Vielleicht gefällt ihm ja.
Ja, vielleicht ist das ja auch was für Leute aus unserer Zuhörerschaft.
Könnte sein, ja. Ich würde mich freuen und Michael bestimmt auch.
Dann würde ich sagen, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und seid auch das nächste Mal wieder dabei bei Lichtspielhaus, der Filmpodcast.